Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus. Heute schon zu unserer dritten Abendveranstaltung unserer Wolfgang-Herrndorf-Woche. Ich freue mich sehr, denn viele kennen Wolfgang-Herrndorf natürlich nur als Autor. Eine große Reichweite hatte er mit seinen Büchern. Und heute Abend erfahren wir aber auch noch ein bisschen mehr, und zwar über den Autor als bildenden Künstler. Und die Frage, die sich heute stellt, ist: vom Bild zum Wort. Wie kam es dazu? Was hat ihn dann aber dann doch entscheiden lassen, sich mehr der Literatur zu widmen? Was hat er gemacht? Und wir werden auch schöne Beispiele dann sehen. Das werden heute Abend unsere Gäste diskutieren. Ich freue mich sehr, dass ich Judith Leister, Oliver Maria Schmidt und Michael Sober begrüßen darf. Die Moderation übernimmt Gesa Ufer und sie wird uns durch den Abend führen. Genau. Was ich auch noch sagen muss, ist ein herzliches Dankeschön an die Preußische Seestiftung für die Unterstützung und natürlich an Jörg Margenau für die Konzeption der ganzen Woche. Falls Sie dann aber genug von der bildenden Kunst haben, haben wir draußen dann doch noch einen kleinen Büchertisch vorbereitet. Da wird es vielleicht auch einzelne Werke geben, die Sie noch nicht kennen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da noch einen Blick reinzuwerfen. Ja, und jetzt viel Vergnügen und herzlichen Dank.
Ich danke auch. Ganz herzlich willkommen auch nochmal in meinem Namen. Ich bin Gesa Ufer, bin beim Radio, genauer gesagt bei Radio 1 und bei Deutschlandfunk Kultur. Hier kam schon gerade die Frage auf, vielleicht können Sie uns die noch schnell beantworten, ob es diesen Katalog eigentlich auch noch beim Büchertisch gibt.
Leider nein.
Naja, also gibt es nicht.
Die beiden Kataloge von den Ausstellungen, das eine war im Literatur aus Berlin,
ja, als auch... In München gab es eine, in Stade gab es auch noch eine, das ist der umfangreichste Katalog.
Genau, habe ich leider nicht mal mehr an die...
Ah ja, schade.
Ja, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich würde Ihnen sehr gerne zunächst meine Gäste vorstellen. Das ist ganz rechts Judith Leister, Germanistin, Slawistin, Komparatistin. Judith hat für verschiedene überregionale Zeitungen geschrieben, ist vor allen Dingen inzwischen als Kulturjournalistin und Osteuropa-Expertin für die NZZ tätig und auch als Wahlbeobachterin für die OSZE in Ex-Jugoslawien des Öfteren gewesen. Das wird möglicherweise noch eine Rolle spielen heute Abend. Michael Sover, über den freuen wir uns ganz besonders, hatte gerade Geburtstag, seit Mitte der 70er Jahre als freier Maler und Zeichner tätig, bekannt über zahlreiche Illustrationen, auch vor allem viel in der Titanic, aber auch international bewundert. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, und zwar in der zauberhaften Welt der Amelie tauchen Bilder von ihm auf und deswegen inzwischen, wie gesagt, auch international durchaus bekannt. Über Michael Sover hat Wolfgang Herrndorf mal gesagt, er malt so, wie ich schreiben möchte. Darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Herzlich willkommen. Und Oliver Maria Schmidt, ja, schwierig zu sagen, was alles nicht in ihrem Beritt liegt. Also Musical, Hörspiel, Romanautor. Du schreibst aber auch Reportagen, Glossen, Texte aller Art für die Taz, die Zeit, Geosaison bis Playboy. Wurdest mit diversen Preisen bedacht, Henry-Nannen-Preis. 2013 scheiterte er als Kanzlerkandidat für die Partei. Und heute Abend hier bist du vor allem, weil du von 1995 bis 2000 Chefredakteur der Titanic warst und in dieser Funktion Chef, aber durchaus auch ja, befreundet mit Wolfgang Herrndorf. Ganz herzlich willkommen an meine drei Gäste. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zur Regieanweisung wollte ich noch sagen, das ist ja hier heute eben Tag 3 der Herrndorf-Woche und dieses Programm ist, finde ich, wirklich ganz, ganz toll ausgesucht. Sie können die Tage, die Sie möglicherweise jetzt verpassen, in wenigen Tagen auch auf der Seite des Brecht-Forums sehen. Also wir zeichnen diese Veranstaltung auf und die wird dann nochmal ohne die üblichen Räusperer und das Gestotter, hoffe ich, dann im Netz zu sehen sein. Darüber freuen wir uns sehr. Bitte?
Das bleibt alles drin.
Oh, als Loop, so wahrscheinlich, genau. Ja, dass Wolfgang Herrndorf gemalt und gezeichnet hat und das wahrhaftig meisterhaft, das wissen die wenigsten. Vielleicht nochmal vorab so ein paar biografische Eckdaten. Also Wolfgang Herrndorf war Jahrgang 65 und er hat ja, ich glaube, als Schulbester sein Abi bestanden und eigentlich war so gedacht wahrscheinlich von seinen Lehrern, denen die sein Talent sahen, so ein Studium als der Physik, der Mathematik. Und da hat er sich also ganz entschieden dagegen ausgesprochen und ist nach Nürnberg gegangen, um Malerei zu studieren. Nürnberg deshalb, weil es als ausgesprochen konservativ galt, was die Malerei betraf. Und weil er sich, glaube ich, erhofft hat, oder das glaube nicht ich, sondern das wird doch allgemein so kolportiert, dass er hoffte, in Nürnberg genau die Techniken zu lernen, all der Maler, die ihn so begeisterten. Und das waren eben vor allem die sogenannten alten Meister, also die Maler des 17. Jahrhunderts. Das Studium muss ein ziemlicher Reinfall gewesen sein. Er hat nämlich all das da eben nicht gelernt, was er so gerne gelernt hätte, und ist da wohl doch eher als Autodidakt durchgesegelt. 2003 hat er sich radikal von der bildenden Kunst verabschiedet, beziehungsweise eigentlich hat er, das ist auch noch zu finden, inwieweit er sich überhaupt freigestrampelt hat von dem, was er da auf dieser Universität gelernt hat, oder inwieweit er überhaupt jemals freier Künstler war. Fest steht, er ist eigentlich direkt nach dem Studium ja zum Auftragsmaler geworden, hat vor allem wirklich für die Titanic dann gearbeitet, hat für den Haffmanns Verlag, für viele andere Verlage Buchcover gemalt und 2003 dann radikal von der Kunst verabschiedet. Er hätte die Bilder und Zeichnungen dieses ersten Lebensabschnittes am liebsten restlos vernichtet. In Arbeit und Struktur, da kann man so dramatisch lesen, alles sinnlos, alles beschädigt, alles verdreckt. Das hat er über seine Werke geschrieben. Wir sehen das Ganze und gar anders. Und zum Glück ist es seiner Witwe und seinen Eltern und Freunden geglückt, ungefähr 600 Werke von Wolfgang Herrndorf zu erhalten. In den kommenden anderthalb Stunden wollen wir uns einige dieser Bilder anschauen. Wir wollen versuchen, dahinter zu kommen, warum Wolfgang Herrndorf so komplett umgeschwenkt ist oder ob er vielleicht, wie sein Freund Holm Friebe mal geschrieben hat, vielleicht doch einfach nur das Ausgabeformat geändert hat, also eigentlich ja bei der Malerei geblieben ist, nur die Malerei dann in das Schreiben transformiert hat. Am 26. August 2013, das ist so ja das vorerst letzte Kapitel, hat Wolfgang Herrndorf seinem Leben ein Ende gesetzt. Das war einer der letzten Tage wahrscheinlich, an denen er wegen seines fortgeschrittenen Hirntumors überhaupt noch in der Lage war, diesen Schritt selbstbestimmt zu gehen. Seitdem sind 3 Ausstellungen mit Werken von ihm gelaufen, und zwar in den Literaturhäusern von München, Berlin und dann eben diese Ausstellung in Stade. Und ja, wenn man eine Ausstellung mit Bildern eines Schriftstellers präsentiert, dann kommt ja doch auch so eine gewisse Skepsis schnell auf und die Frage, ja, kann es nicht eigentlich für so einen Künstler wie Wolfgang Herrndorf nur eine wahre Profession gegeben haben? Judith Leister, vielleicht die Frage deshalb an dich. Du hast damals diese Ausstellung in München gesehen, ich war in Berlin. Wie war denn dein Eindruck? Also als du da, ja wahrscheinlich auch als Herrndorf-Leserin, zum ersten Mal diese Bilder gesehen hast, wie war dein Eindruck? Kannst du dich noch erinnern? Was war so das Vorherrschende? Dachtest du, ein Kopist, ein Parodist? Wie war das?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war beeindruckt von der Breite des Repertoires. Da ist ja alles dabei, vom Porträt, vor allen Dingen Selbstporträt über Landschaften bis zum Ausprobieren von Perspektiven und bis zur sarkastischen Zeichnung, also bis zur Karikatur. Da war alles, also ein großes Repertoire vertreten auf alle Fälle und auch ganz unterschiedliche Tonalitäten. Also leichter Witz, die Parodie und dann abgründige Sachen auch darunter, der zerquetschte Hamster, vielleicht kommen wir auf das Thema auch noch. Also da war ich überhaupt nicht, hatte ich gar nicht den Eindruck, dass das irgendwie epigonal ist, obwohl es natürlich auffällig war, diese Liebe zum Detail im Sinne dieser alten Meister, die das alles so fein erarbeitet haben. Und was mich wirklich überrascht hat, das war, dass es nichts Abstraktes in dem Sinne gab. Das wäre ja von einem zeitgenössischen Maler, hätte man das ja am ehesten erwartet, dass es auch abstrakte Gemälde gibt. Aber das hielt er ja offensichtlich für Unfug.
Mhm. Und Maria Schütt, du bist hier bei uns im Podium derjenige, der ihn wirklich am besten gekannt hat. Und vielleicht kannst du doch einfach noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr überhaupt zueinander gefunden habt, wie ihr euch begegnet seid und wann du überhaupt auf ihn und seine Kunst aufmerksam geworden bist.
Ich bin im Jahr 1995 in die Chefredaktion der Titanic berufen worden, weil ich das selbst so wollte. Und bin da als junger Mann in der Redaktion herumgesessen. Das ist ja eine kleine Redaktion, da sitzen nur 7 oder 8 Leute damals herum. Und der Art Director Tom Hintner, der das Heft auch wesentlich gestaltet und der heute immer noch in den Räumen der Titanic dahin vegetiert und das Blatt gestaltet, der rief mich zu sich nach hinten und meinte, er habe da eine Mappe bekommen, das war, weiß ich noch, Anfang 95, von einem ihm unbekannten jungen Mann aus Nürnberg. Und das seien interessante und auch merkwürdige Sachen dabei, sollten wir uns mal anschauen. Und dann hat er diese große, so eine Kunstmappe, DIN A3 ist das, glaube ich, oder DIN A2, wo halt, also wirklich viel Material drin war. Und dann haben wir die aufgemacht und haben mal durchgeblättert. Und unter anderem war zum Beispiel diese Seite da zu sehen, die möglicherweise bald hier aufscheint. Da ist sie auch. Das ist eine Bildergeschichte. Steht da oben Westerntopf. Genau, wir müssen die jetzt auch nicht durchlesen, durcharbeiten. Hier sieht man, da hat er eben eine Comicgeschichte sich ausgedacht und in einem, sagen wir mal, lustig reduzierten Stil gezeichnet. Und ich glaube, links oben ist auch so eine Art, eines seiner Lieblingsgerichte. Wir kannten uns nicht besonders gut. Ich bin im Leben vielleicht 5 oder 6 Mal begegnet. Wir haben öfters mal telefoniert über die Jahre hinweg und haben uns bei Feiern gesehen und haben auch mal zusammen gezecht. Aber ich würde mich jetzt nicht als Freund, sondern als befreundeten Bekannten höchstens aufspielen. Ich habe aber gehört und gelesen, dass er gerne Doseneintöpfe aß, weil die wenig zeitintensiv, sie haben ihm keine Lebenszeit gestohlen, die er brauchte zum Malen und zum Zeichnen. Und da blätterten wir durch, da sahen wir zum Beispiel diese Seite oder auch diese, warte mal, ich kann doch scrollen, oder? Da ist es, genau. Diese Seite hier, da lese ich mal den Text vor. Manchmal dachte sie an die Eigentumswohnung, die sie vor 2 Jahren besessen hatte, bevor sie gepfändet wurde, und an den Balkon mit den schönen gelben Blumenkästen, die man jeden Tag gießen musste, was sie gern aber großzügig tat, weshalb sich der Alte aus dem Erdgeschoss, wie hieß der noch, Laurin hieß der, weshalb der sich immer bei ihr beschwerte und der später einen Herzinfarkt hatte und gestorben ist, ja, und manchmal dachte sie auch gar nichts, während sie dem Herrn da unten eine goldene Dusche setzte. Also das ist ein wirklich sehr schöner und in der Titanic auch wertgeschätzter Bruch zwischen einem ruhigen, stillen Bild, einem Porträt und einem dazu doch sehr harten Text. Also hier sieht man natürlich erstens mal den Schriftsteller schon bei der Arbeit, lustigerweise in einem also nahezu kalligrafierten Text, an dem er bestimmt auch lange gefeilt hat, möglicherweise nicht ganz so lang wie an dieser unglaublich perfekten Zeichnung. Und so waren viele Sachen in dieser Mappe, die vor allem durch ihre Disparatheit beeindruckt hat. Da waren Ölbilder drin, ganz reduzierte Krakelskizzen, wie man sie heute vielleicht von Hauck und Bauer oder sowas kennt, aber auch richtige Gemälde. Also was uns wirklich absolut baff machte, war die totale Bandbreite. Da hat man gesehen, Der hat uns eine Mappe eingeschickt, um zu zeigen, hallo, hier gibt es einen in Nürnberg, der heißt Wolfgang Herrndorf und der kann praktisch alles. Und der konnte wirklich absolut alles. Was wir damals noch nicht wussten, war, dass er privat dann solche Sachen, ich glaube für sich, ich glaube nicht mal, dass das Studienarbeiten sind, sondern möglicherweise für sich ausprobiert hat, wenn wir das auch noch gesehen hätten, wie er sich selber sah, nämlich also eben auch nicht als Ernstling, sondern man sieht, hier spielt auch einer mit sich selber, ironisiert sich selber oder setzt sich in den Zusammenhang von Tod und rechts unten, das mag die Liebe oder die Leidenschaft sein. Wir sehen, dass das von 1986 ist, schon das Bildchen. Oder wie sich ein junger Adonis eben, auch wenn er sich in einer solchen Positur zeigt, hat er noch sein kleines Stoffhäschen in der Hand, um hier auch einen Bruch reinzubringen. Also der ist, man sieht, da ist ein altmeisterlicher unterwegs, der aber nicht altmeisterlich mit Bombast kommen will, sondern dem die Brechung und das immer auch sehr wichtig ist. Wir haben dann die beiden Sachen, die ich zuerst gezeigt habe, auch nach und nach gedruckt. Wir waren erst ein bisschen ratlos. Manche Sachen waren einfach nur beeindruckend toll gemacht, aber nicht komisch oder haben nicht diesen doch beispiellos primitiven Witz, den man in der Titanic so schätzt, gehabt, sondern war das eher etwas verstiegener oder auch sehr ruhig, so ruhig, dass man es nicht als Witz deuten konnte. Und dann war im Herbst des Jahres 1995, kam es, genau weiß ich nicht mehr warum und wie, zu dem sogenannten Kruzifix-Urteil in Bayern, dass Kruzifixe, glaube ich, nicht mehr entweder nicht mehr gehängt werden durften oder gehängt werden mussten, weiß ich gar nicht mehr. Weiß das jemand?
Mussten. Es war 1995, ja. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, so. Dass das nicht mehr gemacht Ach, nicht mehr. Werden okay. soll. Dass genau. also in bayerischen Volksschulen im genau. Klassenzimmer ein Kruzifix hängen soll.
Genau, der sogenannte Lattengustel durfte da nicht mehr hängen. Und wir wollten da natürlich was im Heft dazu machen. Wir hatten für das Cover ein Foto gemacht, da haben wir ein Kruzifix umlöten lassen. Der hing da nicht mehr so dran, sondern die Hände waren so und er hielt eine Klopapierrolle in der Hand und darunter stand, spielt Jesus noch eine Rolle? Und wir wollten dann innen im Heft zeigen, neue Verwendungsmöglichkeiten, wenn jetzt diese vielen Abertausend Kruzifixe abgehängt werden, was kann man da eigentlich damit machen? Und dann hatten wir so Ideen, man kann den zum Beispiel für den Schreibtisch als so einen Zettelaufspießer nehmen, wenn der den Arm so hoch hat, da kann man so diese Notizzettel da drauf machen. Oder vielleicht als Garderobenhaken, dass man was drüber hängt oder andere neue Nutzungen. Und dann haben wir überlegt, ja, das hört sich alles schön gut an, aber wie zeigt man denn das? Also, und da fiel entweder Thomas Hinten oder mir ein, dann rufen wir doch mal diesen Herrn drauf an, der vorher noch nie für uns einen Auftrag ausgeführt hatte, sondern wir hatten die Sachen gedruckt, die Vorlagen. Und da habe ich mit ihm telefoniert und der war ganz ruhig und sehr weit weg in der Leitung. Es saß in Nürnberg noch damals und war, klang auch sehr, sehr, sehr lustlos. Und kann man machen, ja, mal gucken. Und ich dachte, naja, das wird wahrscheinlich nichts werden. Also so teilt sich nicht jemand mit, der sagt, hey, super geil, Auftrag und ich liebe drei Seiten in der Titanic. Das gibt dann, was weiß ich, 900 Mark oder sowas, sondern ja, also mal gucken. Und drei Tage später kam dann die Post und brachte zum Beispiel diesen Kruzifixus. Und ich meinte noch am Telefon zu ihm, dass wir, also wir sahen diese Metallfigur, die am Kruzifix hängt und ob er diese Metallfigur praktisch neu malen kann, so wie wenn sie umgelötet wäre. Und er hat etwas total Irres gemacht, finde ich hier. Er hat ihn nämlich naturalistisch dargestellt. Das ist natürlich kein Kruzifixus, also kein Metall-Jesus, sondern ein lebensechter. Und der ist so lebensecht, dass dieser Witz, finde ich, noch viel drastischer und brutaler daherkommt durch diese. Und ich hätte auch niemanden gekannt, außer Michael wahrscheinlich, der sowas auch hätte zeichnen können. Aber du als total Dauerüberlasteter hättest natürlich das auch niemals für uns gemacht.
Weiß ich nicht, da war das nicht mit, ich war eine Dose mit Jesus.
Ich glaube, das war in den 80ern.
Das war in den 80ern.
Ach, das war in den 80ern. Daran kann ich,
da ging es um die Weißblechindustrie.
Ja, genau.
Warst du das?
Ja. Nein, das war ich nicht. Ich hatte zu dem gleichen Zeitpunkt was vorgeschlagen, wo eine Frau auf einer Brücke steht und sagt, ich war eine Dose. Und der Mann sagt, lass doch gut sein, Gertrud. Und das dann kam. Bitte? Ja? Ehrlich? Und aber da hatte die Titanic dann doch mehr gepunktet mit dem Jesus als Dose. Und darauf gab es ja, glaube ich, da ging ja dann auch dieser.
Ja, ja, also es gab diesen. Und dann wollte ich noch zeigen, den hier. Also ich habe gesagt, versuch doch mal was als Garderobenhaken. Aber diese naturalistische Darstellung eines, also vielleicht möglicherweise lebenden Menschen, dem man so den Mantel drüber hängt, dass er auch vollkommen verschwindet, das ist ja noch viel drastischer und auch erniedrigender für diese Figur, als man das jetzt mit so einer Metallfigur, das ist ein echter Mensch, den man, ja, denke ich mal, Jacke drüber. Also das hat uns umgehauen einfach. Wie der das konnte, wie toll das gemalt ist, das war von unvorstellbarer Pracht. Und dann habe ich noch vorgeschlagen, ob man den auch als Flaschenöffner malen könne. Und sowas, ich meine, das sieht so unfassbar brutal aus. Ich glaube, links der Daumen, der ist ein bisschen komisch, aber trotzdem, wie er da mit seinem Gebiss versucht, da diesen Bierkronenkorken da abzuheben, ein absoluter Wahnsinn. Und da seitdem bekam er natürlich dann regelmäßig und häufiger von uns Aufträge. Und eins möchte ich zeigen, das ist, weil er hat in einem Spiegel-Interview, ich glaube, es war ein Spiegel-Interview, das ist fast das Einzige, was er möglicherweise jemals gegeben hat, da wurde er auch gefragt, dass er ja auch für die Titanic gearbeitet hätte. Und da meinte er, das hätte er halt also aus Geldgründen gemacht. Er hat auch einfach zum Finanzieren seines sehr, sehr spartanischen Lebenswandels ab und zu mal ein paar hundert Mark gebraucht und hat dann Aufträge entgegengenommen und meinte dann, ja, für die Titanic, da hätte er eigentlich hauptsächlich gemalt, wenn die das Fotohonorar sparen wollten. Und das hier, das war also als Foto, und zwar nicht als gestelltes, sondern als echte Fotografie, eine Anzeige, ich musste das recherchieren, weil ich auch nicht mehr wusste, dass die Bundesregierung in allen möglichen Blättern und auf Plakaten gemacht hat. Damals regierte ein Kanzler der SPD, eine heute absolut unfassbare Vorstellung, und die führt 1999 die doppelte Staatsbürgerschaft ein. Und da gab es ganzseitige Anzeigen, wo diese drei Köpfe drauf waren, da stand wir drunter. Und wir haben diese Anzeige im Heft, haben die parodiert, und unter diesen Köpfen stand dann: Wir sind die Opfer eines grausamen Schicksals, wir sind siamesische Drillinge, wir sind von Geburt an zusammengewachsen, obwohl wir nicht zusammengehören. Sie können sich vorstellen, dass wir es nicht immer leicht haben. Marius schnarcht, Boris verläuft sich oft, und bei Straßenbahnfahrten ist immer gleich der Gruppentarif fällig. Bei jeder Wetten-Dass-Sendung müssen sich die anderen zwei hinter Thomas verstecken. Und finden Sie erstmal einen Pullover mit zwei Ärmeln und drei Halsöffnungen. Während andere sich über Leute mit zwei Pässen aufregen, haben wir ein ganz anderes Problem. Wir suchen dringend noch einen vierten Mann zum Skat. Und wir wollten das unbedingt im Heft haben, aber dieses Foto, das war uns klar, das war also mit einer sehr aufwendigen, teuren Werbeagentur, und das hat ein berühmter Fotograf gemacht. Und wenn wir das klauen, einfach, das gibt Ärger ohne Ende, und da wird, weil das sind die ganz allergisch, weil das ein großes, aufwendiges, neu produziertes, echtes Foto, das kann man so auch nicht parodistisch klauen. Und wir haben gedacht, was kann man denn da machen, bis dann hinten einfiel, ja, dann lassen wir es einfach abmalen. Und das ist, was Herrndorf dann meinte, also für erniedrigende Arbeiten wie Titanic, dass er einfach ein Foto, wirklich hier ein Foto, fotorealistisch abgemalt hat. Ich kenne aber auch keinen anderen im Cartoon-Zeichenbereich Tätigen, der das mit so einer Meisterschaft hingekriegt hätte. Also deswegen war er für uns unverzichtbar, und dann ging das natürlich auch, es wurden viele Cover gestaltet, er hat dann auch ganze Doppelseiten selber gemacht, dazu später mehr. Auch zu Helmut Kohl Vermeer später mehr. Ich will nur sagen, er hat uns diesen Kohl geschickt, und der kam vollkommen ohne Ansage, lag das auf dem Tisch, und wir waren begeistert von der Darstellung, und dann, was machen wir damit? Ja. Es gab keinen Aufhänger, bis jemand einfiel, lass uns doch ein Kunstplakat machen für eine Vermeer-Ausstellung. Und dann haben wir das, also die hier steht 1. März bis 2. Juni 96, Den Haag, Mauritius, Huis, und da ist dann praktisch das Plakat der Vermeer-Ausstellung, dazu später mehr und intensiver. Ich bin auch gleich durch. Ja, hat es gegeben. Es gab es auch als Kalender und lange Zeit auch als Titanic-Poster. Aber ob es das heute noch gibt, das möchte ich stark bezweifeln, weil wahrscheinlich auch die rechte Lage heute eine ganz...
Ja, wir haben auch vorhin mal so gerätselt, ob Bilder von Herrndorf eigentlich auf dem Kunstmarkt angekommen sind. Und wir sind der ziemlich festen Überzeugung, dass nicht. Weil er selbst ja wirklich überhaupt nicht keinen Wert darauf gelegt hat, dass die Sachen erhalten bleiben. Und ich schätze das so ein, dass seine Witwe und die Eltern, Freunde auch dafür gesorgt haben, dass das nicht passiert ist. Obwohl natürlich enorm viele Menschen wahnsinnig gerne sowas
ihre Preise bezahlen würden, das glaube ich auch. Und ein letztes Bild möchte ich noch zeigen, das ich jetzt beim Blättern gemerkt habe, eine unglaublich prophetische Arbeit als Habe, der liebe Verstorbene, die Corona-Welt mit ihren Abstandsregelungen vorausgeahnt. als er diesen tragbare Diskretionszone, ich glaube für eine Berliner Zeitung oder für die Berliner Zeitung, für die eine Zeit lang auch gearbeitet hat.
Für den Tagesspiegel.
Tagesspiegel,
ja.
Genau.
Das war der Tagesspiegel.
Und wenn wir alle jetzt sowas umhätten, dann sähe es wahrscheinlich auch besser aus. Genau. Und das war, also so haben wir uns kennengelernt und durch diesen Vermeer ist er, durch diesen Kohlvermeer ist er, da wurde dann Gerd Haffmanns auf ihn aufmerksam, so hat er dann für den Haffmanns Verlag viele Umschlagblätter entworfen und dann hat er auch mit befreundeten Autoren aus dem Umfeld, mit Jürgen Roth ein Buch gemacht, was eben fast so hälftig aus Text und Zeichnungen bestand. Aber zur gleichen Zeit, das sage ich da auch noch gerne dazu, also die ersten, seine ersten Bildzeugnisse sind in der Titanic erschienen, aber auch seine ersten Texte. Also wenn man von diesem längeren Bildtext, den wir gesehen haben, abgesehen, habe ich 1998 ist mir irgendwie ein sehr lustiger Brief an die Leser aufgefallen über Dietrichsen. Und ich fragte Thomas Xeller, der damals diese Rubrik betreute, wer von wem der Brief sei. Er meinte, der sei vom Herrndorf, der würde ab und zu mal was schicken und die seien eigentlich immer sehr komisch. Und war er auch, war so eine ganz plumpe Beschimpfung von Dietrich Dietrichsen, dass er scheiße aussehe. Und das war sehr elegant und lustig gemacht und das hat mir gut gefallen. Und da hat er wohl, also nebenher, er hat zunehmend ungern gezeichnet. Und ich glaube, wenn er es für uns gemacht hat, war das wirklich ausschließlich aus finanziellen Gründen, dass er gesagt hat, okay, ich brauche das Geld, weil er hat ja hier in einem, glaube ich, in einer Einzimmerbude gelebt, hat vor sich hingewurstelt und ist wohl Ende der 90er Jahre zum Schreiben gekommen. Ich glaube, 2002 ist dann das erste Buch erschienen, in Büschgewittern. Und das ist wahrscheinlich in dieser Zeit entstanden, wo er nebenher widerwillig für die Titanic und andere Verlage Illustrationswünsche. Also ich glaube, Auftragsarbeiten waren ihm besonders verhasst, aber eine Stelle zitiere ich da ja in meinem Aufsatz, wo drin steht, dass er glaube, jetzt am Ende seines Lebens sagen zu können, dass er fast nie, fast immer nur das gemacht hat, was er wollte, im allerweitesten Sinne. Ab und zu auch mal eine Illustration, auf die er nicht richtig Bock hatte, aber das war keine Zwangsarbeit in dem Sinne sowas. Aber er wollte da Sachen machen, die ihn nicht weiter beschäftigen, also mit denen er nicht in einen Diskurs treten muss, sondern gibt mir den Auftrag und ich zeichne das runter und dann bin ich da emotional auch unbeteiligt dran und das war ihm, glaube ich, ganz recht.
Ja, vielen Dank bis dahin. Ich finde sehr, sehr interessant, wir haben jetzt gerade schon Selbstporträts gesehen und ich glaube, ich erinnere mich in dieser Ausstellung, die ja, glaube ich, ungefähr identisch war, die Münchner und die Berliner, war das, ich meine, mit Abstand größte Bild dieses Selbstbildnisses, was also auch so meisterhaft gemalt ist. Wolfgang Herrndorf in so einer Untersicht an den Wänden, wie zufällig, also auch noch so ein paar echte Ikonen dieser alten Meister. Und diese Selbstporträts, die finde ich ganz interessant, rätselhaft. Und die sind natürlich einerseits Fingerübungen, aber andererseits finde ich die so überraschend für jemanden wie Wolfgang Herrndorf, der ja um seine eigene Person so eben so überhaupt kein Gewese gemacht hat und ganz im Gegenteil eben introvertiert war, zurückgetreten ist. Judith, du siehst da auch wirklich auch wieder so eine Art Bewunderung zu vor allem Dürer, ne, glaube ich.
Ja, also ich denke mal, dass das Maler-Selbstporträt ist seit 500 Jahren, so seit der Renaissance oder seit dem Spätmittelalter, einfach sozusagen ein Topos der Kunstgeschichte. Und das ist da ist der Künstler kein Handwerker mehr, sondern ist einfach jemand, der sich mit sich selbst beschäftigt, der sich darstellt, der auch mit dem Betrachter immer direkten Augenkontakt aufnimmt, der auch seine Vergänglichkeit inszeniert. Wir haben eben bei dem Bild an der Wand auch einen Totenschädel gesehen, bei diesem Selbstporträt. Also ich glaube, da hat er sich einfach in eine Geschichte hineingestellt mit diesen Selbstporträts. Und das hat mit Eitelkeit wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Vielleicht oder sicherlich mit Selbstbewusstsein. Mhm. Also diese Untersicht zum Beispiel auf diesem größeren Porträt, das ist ja das einzig größere Porträt in der Münchner Ausstellung gewesen, die zeigt natürlich ein starkes Selbstbewusstsein mit diesen Klassikbildern da an der Wand. Also das ist natürlich schon richtig. Aber
Michael, ich fand das so interessant, dass du sagtest, dass das mit dem Selbstporträt aber auch eben was ist, was handwerklich wahnsinnig aufreibend ist. Und also wahrscheinlich auch schlicht kräftezehrend und möglich.
möglicherweise ja. auch gar nicht so lange durchzuhalten.
Nein, also gut, das wäre jetzt noch ein Aspekt unter den ganzen Sachen, weil wir auch nochmal überlegt hatten, diese großartig gemalten Bilder, dass ich auch denke, also ich kann mir das nur vorstellen. Ich muss noch vielleicht vorweg sagen, wir sind uns leider nie, also ich habe es nicht mehr so im Bewusstsein, leider nie begegnet, obwohl es ja eigentlich nahegelegen hätte. Und es gab vielleicht auch Möglichkeiten auf irgendwelchen Titanic-Veranstaltungen, so, aber ich habe es nicht. Also ich habe natürlich die Titanic-Veröffentlichung gesehen und dachte, ah, die anderen Bilder kannte ich ja gar nicht. Ne? Die waren auch nicht, waren, bevor es die Kataloge gab, auch nirgendwo veröffentlicht. Und fand natürlich diese Titanic-Sachen auch klasse. Und das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Aber diese Bilder jetzt, denke ich, dass das funktioniert eigentlich. Dieser Aufwand, den man treibt, man muss wirklich Aufwand treiben, um so zu arbeiten, funktioniert am Ende mit einem Bruch. Also dass man sozusagen diesen Malaufwand einsetzt, um plötzlich doch was anderes draus zu machen. Dann kann man es vielleicht eine Weile beibehalten. Wenn man es aber jetzt, wenn er sozusagen fortwährend in dieser Art hier arbeitet hätte, ich denke, da gibt man sich in so ein Korsett, aus dem man möglicherweise auch nicht mehr rauskommt, weil dann sind die Erwartungen auch der Kundschaft, der anderen Leute, so malt er eben. Und dann sitzt man da und hat wirklich diese, es ist ja eine sehr kleinteilige Geschichte. Natürlich faszinierend, wie er es gemacht hat. Er hat es toll gemacht, keine Frage. Aber das, ich denke, das zermürbt einen auf die Dauer selbst. Man begibt sich da so man schränkt sich gewissermaßen ein. Und deswegen würde ich eher sehen, du sagst ja, er hat diese Sachen gemacht für Gelderwerb da, diese Titanic. Aber ich denke, das war auch gleichzeitig ein bisschen Befreiung. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also weil den Witz und den Humor hatte er. Und dass man sozusagen in der Richtung... Und er hat ja durchaus auch bei manchen Sachen, auch in der Titanic, sehr realistisch gearbeitet. Natürlich nicht mit dieser... Ja, es war nicht mehr Dürer da und es war nicht mehr Renaissance-Malerei, aber man wusste, das Handwerk stimmte einfach. Ne? Das war gut. Und also es wundert mich, sagen wir mal so, aus meiner Erfahrung nicht, dass er sich da sozusagen dann irgendwann mal wegbewegt hat und was anderes gesucht hat. Ganz andere Geschichte ist natürlich die Schriftstellerei auch. Ich habe mich natürlich ein bisschen gewundert, weil der Jörg Margenau hat mich ja eingeladen und sagte, ja, er wäre ein Fan von mir gewesen, was mich natürlich ehrt und auch berührt. Wobei ich denke, aber er ist ja, also vielleicht kann man so Fan sein vom naiven Maler oder irgendwie so, ja. Von einem, den man dann auch, ja, der irgendwie, also es gibt ja so Verwandtschaften zwischen uns. Ne?
Ich finde ganz interessant, vielleicht, Judith, findest du dieses Bild von dieses Chick-Cover, da hast du nämlich für Wolfgang Herrndorf, für die japanische Ausgabe vom Chick, hast du das Cover gemalt, das Buchcover. Also, das
kann man leider nicht. Ja, komm, ich glaube, es braucht
ein bisschen. Und da wäre natürlich jetzt schön, wenn das klappte. Ja. Ah, da ist es. Ja. Das finde ich.
Das hast du gemalt, Michael.
Ja, echt? Ja, und das wundert einen ja fast, weil man diese Ähnlichkeit so verblüffend findet. Mhm. Also ich halte nur mal hoch das Cover von Arbeit und Struktur, diese Wolkendarstellung, dieser Himmel. Das ist, da denkt man, kein Zufall. Und du hast auch tatsächlich ein Bild gefunden, wo der Wolfgang 1:1 im Grunde dein Bild, deinen Himmel, als man kann sagen,
Inspiration. Ja, das war, wo die da irgendwo in der Landschaft auf dem Feld rumhören, wo ich dachte, ach ja, das ist, und da hinten zieht so düstere Bewölkung auf. Und natürlich macht es ja auch Spaß, so ein Lader zu zeichnen da. also das ging ja jetzt nicht direkt über, das war der japanische Verlag Kodansha, mit dem ich schon vorher zu tun hatte. Und deswegen hatten die, da hatte jetzt auch Rowold nichts mit zu tun, sondern die haben separat dann mich da angefragt, ob ich da.
Das heißt, du hast gar nicht mit ihm persönlich. Doch.
Ich habe dann natürlich, als ich das erfahren habe, dass ich da das Cover machen soll, oder vielleicht nachdem ich es gemacht habe, weiß ich nicht mehr genau, habe ich ihn mal angerufen. Das erste Mal überhaupt. Weil, also was heißt das erste Mal? Es gab ja vorher nichts. Und da habe ich ihn einfach mal angerufen, dachte ich, das ist ja ein Grund, ihn mal anzurufen, dass ich das dafür schick machte. Und dann wurde er ja und so. Und dann haben wir, aber das war ja schon 2013 oder ich weiß nicht mehr genau.
Ja, 2013.
Und man merkte, er war angeschlagen. Also er hat langsam gesprochen und auch schwer gesprochen. Und dann, das fand ich jetzt auch lustig, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, wurde von mir gerade was veröffentlicht, so ein Kinderbuch, das hieß Stinkheim am Arschberg. Arschberg war jetzt eins zu viel, das war auch für die Buchhändlerin, glaube ich nicht. Und das hatte ich ihm erzählt und dann sah er, weiß nicht, ob das ganz, und er sagte, was ist denn das für ein Scheiß? Naja, so haben wir einfach mal einen Moment miteinander gesprochen.
Oder Menschen.
Aber ich bedauere es immer noch, dass ich denke, er ist auch nicht jemand gewesen, der jetzt mich jetzt anruft und sagt, ach ja, ich finde das irgendwie so und könnte man sich mal treffen oder was weiß ich. Er war ja dann auch in Berlin und ich ja vielleicht nicht ganz so, aber auch nicht, dass ich jetzt gleich zum Hörer greife und denke, ja, der ist doch klasse, da muss ich doch mal den Kontakt aufnehmen. Und deswegen ist es einfach so, was mich wirklich freut, auch so ein bisschen, ist das nie zustande gekommen, leider.
Ich habe hier gerade noch mal gefunden, diese kleine Passage. Und zwar ist das auch noch ein weiteres Interview, das hat er aber dann der Katrin Passig, also seiner guten Freundin, gegeben, ich glaube für die FAS oder FAZ. Ja. Und da schreibt er, im Gegensatz zu meinen Helden bin ich nie in Ostdeutschland gewesen und habe die Reise nur mit Google Maps unternommen. Da kann man von oben nicht sehen, wie hoch die Berge sind. Aber ich war nie ein großer Freund der Recherche. Ich habe versucht, Gegenden zu beschreiben, wie Michael Sova sie malt. Auf den ersten Blick denkt man, genau so sieht es aus in der Natur. Und wenn man genauer hinschaut, sind es vollkommen durchkonstruierte Sachen. Die archetypischen Landschaften wie in idealen Tagträumen. Das finde ich ist, ich weiß nicht, fühlst du dich da gut beschrieben?
Ja, schon, weil ich meine, ich bin ja, also bei mir war es nicht Dürer, bei mir war es eher Caspar David Friedrich. Also man hat ja dann irgendwie, wenn man anfängt, findet man Sachen gut und ich fand gut, wie der eben gerade Landschaften, Wolken, Bäume und was sollte ich jetzt sagen?
Schweine,
ja, da können wir nochmal drauf kommen. Was wollte ich denn mit den Landschaften? Ach so, und die, was ich da an Landschaften gemalt habe, das war natürlich wirklich, das waren kleine Bühnenstücke mehr, ja, wie Bühneninszenierungen, wo man die Sachen da reinsetzt, der Ast da und der Baum vielleicht lieber ein bisschen links und so. Das hatte also nichts mit zeitgenössischer Landschaftsmalerei zu tun, sondern eher, weiß ich jetzt, könnte ich jetzt auch gar nicht so einordnen zwischen Romantik oder irgendwie. Ja, mir hat es dann einfach Spaß gemacht, sowas hinzubekommen. Mhm. So, und dann kam ja das nächste Problem, also auch bei Caspar David Friedrich gab es ja auch immer so kleine Staffage-Figuren, da stand entweder einer am Feld rum, spazieren oder irgendwas. Aber bei mir sind Leute immer 1, 2, 3 zur Karikatur geraten. Also ich bewundere auch seine Aktdarstellung, seine Porträts und so, da hätte ich mir wirklich irrsinnig viel Mühe geben müssen, um das irgendwie, auch die Anatomie, ja, da merkte man, der hat es gelernt. Unser einer hat sich da so ein bisschen reingeschlichen und dann meistens die Lust verloren. Deswegen sind es bei mir, also wenn ich irgendwie Personal gebraucht habe für die Landschaften, ist es eher bei den Tieren geblieben.
Ja.
Weil erstens hat es mir mehr Spaß gemacht, ein Tier zu malen und zweitens blieb die ganze Sache unbestimmter. Wenn da jemand steht, denkt man immer, was macht denn der da? Hat das was zu bedeuten? Erschließt sich daraus irgendwie ein Sinn? Wenn da aber ein Tier steht, dann bleibt die Sache sehr im luftleeren Raum stehen und man muss sich jetzt gar nicht so viel denken, wenn man denkt, aha, da steht ein Tier. So.
Mhm. Da liegt ein Schweinesuppenteller.
Der Schweinesuppenteller, der berühmte.
Ja, das ist vielleicht dieses, was lustig ist, das erste Suppenschwein-Dings ist ja da auch bei Hafmanns erschienen. Aha. Der hat ja diese literarischen Hefte, glaube ich, immer. Und es war ein Heft, da ging es ums Kochen und dann haben mehrere Autoren über Küche, Kochen, Essen und so weiter geschrieben und da sollte ich da irgendwas machen und da gab es dann diese erste Version vom Suppenschwein und Suppenschwein ist insofern, weil ich habe das dann, ach, dachte ich, ist ja eigentlich ein nettes Motiv, ich mache das nochmal und das ist eins der ganz wenigen Bilder, vielleicht von 2, 3, wo ich mir mal Mühe gegeben habe. Ja, also auch irgendwie eine gefaltete Serviette, so ein Glas, dass es irgendwie so wie ein Glas aussieht, also das so mit diesen kleinen Leuchtsachen drauf und Besteck und dass es, wenn man hinguckt, also so irgendwie, naja, ein bisschen so wie ja, wie so gut durchgemalte Malerei. So. Aber das ist eigentlich nur eins von zwei oder drei Bildern, wo ich diesen Aufwand mal betrieben habe.
Ich fand es so interessant. Ich habe am Montag hier schon mal einen Abend bestreiten dürfen. Da ging es also um das literarische Werk und die Wirkung. Und da waren eingeladen Steffen Martus, das ist ein Germanist von der HU, und Markus Gärtner, der Lektor der meisten Herrndorf-Bücher. Und das war total interessant zu klären, diese seltsame Abneigung gegenüber dem Literaturbetrieb, den Germanisten, den Journalisten. Deswegen, wie gesagt, bin ich ja hier auch so eine Art doppelte Fehlbesetzung. Aber gleichzeitig waren wir uns doch eigentlich auch einig über diese tiefe Liebe Herrndorfs zu bestimmten Autoren, über dieses, also sich auch ganz klar in den literaturwissenschaftlichen oder literaturgeschichtlichen Kanon auch irgendwie einsortieren. In Schick gibt es so eine Szene, die hat ganz, ganz eindeutig was von Werther. Also das ist wirklich klar, dass er sich da positioniert. Und das finde ich, wenn wir uns die Bilder angucken, die Kunst, sehr, sehr ähnlich. Und Jule, du hattest da mal gerade diese Kohl-Reihe dir vorgenommen und mal geguckt, in was für einer Tradition diese Bilder eigentlich stehen. Und das ist echt schlagend, finde ich.
Genau. Also das ist nochmal der Kohl-Kalender. Mitte der 80er Jahre ist, glaube ich, jeden Monat in der Titanic eines von diesen Motiven.
Ende der 90er.
Ja. Ah, Entschuldigung, bin ich jetzt um ein Jahrzehnt verrutscht, weil Kohl einfach so lange Kanzler.
Das stimmt.
Angela Merkel hat jetzt auch schon 15 Jahre, aber sie hat noch längst nicht diese Klassizität, zumindest nicht als Gegenstand von Satire.
Ne? Nicht dick genug.
Also das ist ein Kohl sozusagen nach Vermeer. Dieser Barockmaler war einer seiner Lieblinge, den hat er sehr, sehr geschätzt. Und es gibt mindestens zwei Bilder von Vermeer, die heißen die Briefleserin. Und da steht eine junge Frau am Fenster, so wie der Kohl hier auch, und liest einen Brief. Und was ich so wunderbar finde an diesem Bild, ist dieser Gesichtsausdruck von Helmut Kohl. Ich glaube, dass sich hier fast alle noch an ihn erinnern werden. Er hatte immer so was leicht Beleidigtes im Gesicht. Und er hat den Kopf immer so ein bisschen schief gelegt, wenn er was erwidert hat. Also das, finde ich, ist hier ganz wunderbar eingefangen. Und diese Landkarte, die man da oben rechts im Bild sieht, die ist natürlich echt schwer leserlich. Aber wenn man sie sich genauer anschaut, dann ist es Deutschland mit den Ostgebieten sozusagen. Aber wirklich so, dass man es gerade noch erkennen kann. Und dann sieht man einige Gegenstände im Vordergrund. Also das ist so Gestühl, das ist nur angedeutet. Man weiß es nicht genau, es sind schwere Möbel. Und auf diesem Tischlein vor Kohl direkt sieht man, ja, ist das ein Handschuh, dieser dunkle Gegenstand? Das kann man wirklich auch auf dem Foto auch nicht besser erkennen. Oder ist das eine siebenschwänzige Peitsche? Also das ist so ein ganz schwer zu definierender Gegenstand. Und daraus entsteht dann auch nochmal so eine Komik, dass man nicht weiß, was sind das eigentlich für Dinge? Oder weißt du, was das ist?
Nee, ich weiß es nicht. Von der Karte, das weißt du wahrscheinlich besser, die ist, glaube ich, auch im Original drin, so als Staunenstück, oder? Also wo der Künstler seine Fertigkeiten nochmal unter Beweis stellt, die ist ja leicht rissig und
genau.
Also die naturalistische Darstellung einer alten, schon damals vergilbten Karte.
Genau.
Also natürlich, um rechts oben auch ein Element zu haben, aber eben auch noch um zu zeigen, was man kann einfach, das Handwerk.
Oder genau, so. Genau. Also Vermeer selbst hat ja auch so alte Karten eingebaut in seine Werke und da war er auch ein absoluter Fanatiker. Aber er gilt vor allen Dingen als Meister des Lichts, Vermeer. Und das Lustige ist dann auch, dass auf dem einen Bild Briefleserin in Blau ist eine schwangere Frau zu sehen und die hat doch verdammt ähnliche Umrisse wie hier der Kanzler. Also es ist irgendwie unglaublich originell, dieses Bild. Dann hat er ein weiteres Motiv aus dem Kohl-Kalender, Kohl in ein Bild von Caspar David Friedrich hineingesetzt, wie man unschwer erkennen kann. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, es ist ja so ein Ritt durch die Kunstgeschichte mit Kohl. Also es fängt an mit dem Mittelalter, da ist Kohl ein Heiliger, der die Mauer eröffnet hat. Das ist dann wie so eine Ikone aufgebaut oder wie so ein Motivbild. Und es geht dann bis in die Moderne. Und ich finde es lustig deshalb auch, weil Kohl war ja Historiker. Also er war selbst Historiker, er hat sich auch selber als Persönlichkeit der Geschichte verstanden. Er hat ja immer vom Mantel der Geschichte oder vom Wind der Geschichte gesprochen. Und deswegen passt es auch so gut zu ihm, ihn da in so eine unterschiedliche Szenerien zu setzen. Und was hier so auffällt, ist natürlich die Kleinheit von Kohl im Vergleich zu dieser aufgetürmten Natur. Und auch diese Silhouette von Kohl, die irgendwie so wahnsinnig kompakt ist, Kontrast zu dieser fein verästelten Natur, die da oben mit Halmen und Tannenbäumchen und kleinen Steinchen und so weiter aufgebaut ist. Und vor allen Dingen finde ich, dass diese Natur ein wenig bedrohlich aussieht. Das sieht fast so aus, als ob rechts oben da der ganz gesamte Bereich der Felsen ins Rutschen kommt. Und der Kohl geht ja nun, das impliziert dieses Bild, auf diesen Durchgang zu. Und da liegt auch ein lockerer Stein oben drauf. Also ich finde, das ist diese Liebe zum Detail, die man bei Herrndorf einfach so wunderbar...
Hat dieses Bild eigentlich auch eine direkte Vorlage bei
Friedrich? Es gibt was Ähnliches, glaube ich.
Ja, hier, Caspar David Friedrich.
Ja, ja, genau. Also ich kann es jetzt auch nicht, ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, aber ich glaube nicht, zum Beispiel auch diese gekreuzten Stämme da als sozusagen Abstandshalter oder Stützen, die hätte es mit Sicherheit bei Caspar David Friedrich nicht gegeben.
Nee, die sind nicht schön genug, oder?
Warum denkst du, hättest die da nicht gegeben?
Nee, ich glaube, der Eingriff in die Natur in dieser Art, das war eben was, also ich spekuliere jetzt mal rum, ja, das glaube ich, so eine Art Baustelle da, das wäre für ihn, das hätte nicht so gepasst für einen Romantiker.
Zu profan?
Mhm, möglicherweise.
Ja, das war cool, à la Caspar David Friedrich. Dann gibt es auch einen Hopper. Das ist der amerikanische Realist Edward Hopper. Und das ist wirklich lustig, wie er manchmal auch, also wie Wolfgang Herrndorf manchmal auch so mehrere Bilder verschmilzt zu einem. Also zum Beispiel beim Vermeer, das habe ich jetzt eben vergessen zu erwähnen, da ist bei einer Briefleserin sieht man das Fenster und das Fenster ist offen. Und bei Kohl Vermeer ist das Fenster geschlossen. Und das sagt auch wieder so viel aus über diese Zeit mit ihrer Stickigkeit und so. Hier sind es zwei Bilder, also Edward Hopper hat natürlich wahnsinnig viele dieser Nachtbilder gemalt, aber er verbindet einmal die Nachtschwärmer, das ist echt auch schon ein ikonisches Bild geworden, da sitzen ein paar Leute in einer Bar, die vollkommen gläsern ist, hat auch so eine halbrunde Silhouette und jeder von denen sieht extrem einsam aus und so sieht natürlich dieser Kohl auch extrem einsam aus hier auf dem Bild, nach seinem Tagesgeschäft. Und dann gibt es noch ein anderes Bild, das heißt, glaube ich, Night Windows, genau, da sieht man eine Frau, die sich gerade umzieht und das hat so ein bisschen was Voyeuristisches, überhaupt die Bilder von Hopper haben oft was Voyeuristisches und was mir noch so als Detail aufgefallen ist, das ist eigentlich ein klassizistisches Gebäude, in dem er da sitzt oder es hat so einen Hauch von Klassizismus, oben sieht man so eine angedeutete Vase oben auf dem Sims. Also er sitzt in so einem klassizistischen Gebäude und im Hintergrund links sieht man so eine Art Arbeiterwohnheim oder Arbeiterzuhause. Das hat das ist ein ganz starker Gegensatz und ich finde, da kommt dieser Konservatismus, der ist dann einfach nochmal in eine Form gebracht an der Stelle. Das war der
Hopper. Darf ich das nochmal sehen?
Na klar.
Was mir da noch besonders dran gefällt, ist... Da ist ja nochmal ein Bild im Bild. In dem Hotelzimmer sitzt ja in Kohls Hintergrund, ist ein Bild. Und wenn man da sehr nah rangeht, sieht man, dass das mit einem wahrscheinlich Einhaarpinsel gemalter röhrender Hirsch ist, der da drauf ist. Also der ist ich weiß das so genau, weil das Bild bei mir zu Hause hängt. Und deswegen kann ich mir das sehr genau anschauen. Und das ist ja nur so groß. Und es ist unfassbar, mit Lupe gearbeitet werden, da nochmal praktisch ein Witz in das Bild nochmal reingebaut, den man auch wirklich erst beim sehr genauen Hinschauen sieht. Das ist mit einer unglaublichen Perfektion gemalt. Und diesen Sessel rechts, den gibt es auch in einem anderen Bild, aber von Hopper aus einer anderen Perspektive. Und dann spielt er praktisch mit diesen Hopper-Elementen und dreht den um oder dreht den ein. Um ihn nochmal zu zeigen. Also die Perfektion und die Freude auch am Verrätseln, also ein Bekanntes zu nehmen und das aber wieder neu zu gestalten, was man ja auch, finde ich, viel in seinem Roman Sand anmerken kann, das ist hier zu einer unfassbaren Meisterschaft getrieben, finde ich.
Judith, ein Bild hast du noch, ne?
Ein Bild habe ich noch.
Hast du noch.
Genau, Georg Baselitz, der bekanntlich alles auf den Kopf gemalt hat. Und da gibt es eine herrliche Anekdote aus, und zwar als dieser Kohl-Kalender beim Hoffmanns Verlag auf der Buchmesse präsentiert wurde, da kam der Kanzler vorbei und hat dann mal durchgeblättert, so, ah, gut, gut, gut. Und als er das Bild aufgeschlagen hatte, hat er es mal schnell umgedreht. Naja, aber er soll tatsächlich sogar mehrere, also ich weiß nicht, wie viele Exemplare, mehrere 20. hundert Exemplare oder so, ach, bloß 20.
Also habe ich jetzt okay. da im Katalog.
Ja. Ich dachte, er hätte reichlich Exemplare mhm. eingekauft und es geht das Gerücht, er hätte sie an Staatsgäste verteilt. Ich weiß aber nicht, ob, da jetzt, ob das so stimmt, ich also ob er diese ja. Selbstironie besessen hat.
Ich fand es so hübsch, ich glaube, das war auch in deinem Text zu dem Katalog, dass du sagtest, eigentlich reichte aber auch in dieser Zeit überhaupt schon ein Bild von Kohl, um zu lachen, weil Birne ja. an sich schon so eine Lachnummer war. Also man musste im Grunde gar nichts mehr groß veranstalten.
Nein, das ist praktisch schon Meta-Humor. Mhm. Die Titanic hat ja lange darauf hingearbeitet. Es gab Jahre, in denen 8 von 12 Titeln Kohl-Witze drauf waren, weil Kohl einfach durch Behauptung schon komisch war. Es ist egal, der war vollkommen von seinem Inhalt losgelöst. Wo der auftauchte, es musste ein Witz sein, sonst hat es nicht gegeben. Und das, genau das bildet das ja auch ab. Das reine Porträt ist nicht komisch, ist auch kein Witz. Aber indem man ihn einbaut, wird es zu einem unfassbar komischen Zeug, was auch den ganzen Käse von Baselitz praktisch nochmal schön hochnimmt, da mit der Schwachsinnsnummer mit dem Umdrehen. Und das ist schon verblüffend. Gemalt und ist, glaube ich, gerne, dass Kohl, also sein Humorverständnis war, glaube ich, eher begrenzt, aber das muss ihm gefallen haben, weil das auch gerade als Historiker.
Ja, er fühlte sich pumpfig.
Ja, absolut, das ist, glaube ich, genau. Als Mensch der Weltgeschichte, ja. Weltkunstgeschichte.
Also, was ich, als ich mir den Kalender jetzt auch nochmal angeguckt habe.
Ich wollte ganz kurz fragen, kann man das gut genug verstehen? Ach so. Eigentlich hinten? Ja, ne?
Ja,
super. Top. Weil ich jetzt hier nicht so reingesprochen habe. Oder so.
Alles nochmal.
Alles nochmal, okay. Als ich mir den Kalender jetzt nochmal angeguckt habe, dachte ich, eigentlich wäre noch sehr schön gewesen, Böcklins Toteninsel. Kohl auf dem kleinen Kahn, da steht doch diese weiße, als verhüllte Figur, die auf dieser Toteninsel, und wenn der als Kohl, wäre eigentlich auch ein schönes Bild gewesen.
Michael, du hast auch noch 2, 3 Bilder rausgesucht, die dich besonders, die dir gefallen haben, aus diesem Katalog. Wir können ja einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber, weil es einfach auch so einen Spaß macht, sich möglichst viel anzuschauen. Da machen wir doch nochmal einmal diese kleine Serie weiter.
Das,
da musst du einfach nur drauf tippen.
Ach so. Das zum Beispiel, das hat mir insofern auch ein bisschen imponiert, weil ich glaube, das könnte Correggio Maria Himmelfahrt oder sowas gewesen sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Also ursprünglich, das sind dann lauter Engel und keine Schweine, die da rum, weil das hat so eine, für seine Verhältnisse, für mich so eine überraschende Leichtigkeit. Mhm. Also ich weiß es jetzt nicht, ob er vielleicht daran noch weiterarbeiten wollte oder ob das der Endzustand war. Aber das hat sowas Freies plötzlich so ein bisschen, wo man das merkt, diese Malerei, das macht er einfach auch.
Weißt du eigentlich, war das ein Buchtitel? Oder
ja, was? Ich glaube, das ist in diesem Hoffmanns, in dieser Reihe dieser literarischen Erotik. Das war, glaube ich, so in Anspielung auf so erotische Sauereien.
Entschuldigung. Nö, ist es mir jedenfalls aufgefallen, jetzt als so beim Durchblättern dachte ich, ach, das hat auch mal sowas, also es ist ja ein gemaltes Bild, wie viele seiner Sachen, so die durchgearbeitet sind, aber es hat sowas Frisches, Helles, Luftiges irgendwie so. Das war es eigentlich schon. Mhm.
Ja, ich hatte so gern mit dir auch noch ganz kurz über Schweine sprechen wollen, denn die spielen ja in deinen Bildern auch wirklich eine große Rolle, eine zentrale Rolle, und bei Herrnhof gibt es ja, also klar, eine der Schlüsselszenen in Chick. Der Showdown findet statt, als die Jungs, als Mike und Chick auf der Autobahn diesen spektakulären Unfall bauen und in diesen umgekippten Schweinetransporter rauschen. Und durchs Bild huschen eben lauter teils verletzte, teils quiekende, schreiende Schweine. Und hier also auch die Schweine, dann also diese wirklich tollen Schweinebilder für diese literarische Sauerei bei Hoffmanns. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, diese Tatsache, dass er dich so als Vorbild, was das Malen betrifft, nennt und eben nicht so ein, weiß nicht, es hätte ja auch so ein Manfred Deix sein können oder sowas. Mhm. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das vielleicht doch auch das, was wir bei diesen Schweinen so mögen, dass da so eine Melancholie auf sowas auch sehr, sehr Lustiges trifft. Und das scheint mir eben oft sowas, was diesen Humor auch ausmacht. Ich dachte, vielleicht könnten wir über die Schweine auf den Humor kommen und was den so besonders macht.
Wieso denn das?
Weil ich finde das tatsächlich, oder das ist vielleicht eher so eine offene Frage. Ja.
Ich hätte einen ganz anderen Ansatz.
Gerne.
Weil ich war mal eine Zeit lang bei einem Freund auf dem Land, so in den 70er Jahren, habe da so ein bisschen geholfen. Das war so ein, fast so ein Einödhof, also war halb Dorf, aber wenig. Und da war es noch so, dass die Schweine in den Gärten rumliefen. Also jetzt nicht im Gemüsegarten, das hätte ein Unglück gegeben, aber abgezäunt oder auf der Wiese liefen Schweine rum. Und es gab eigentlich keinen schöneren Kontrast als diese rosa-beigefarbenen Tiere in dem Grün. Das war einfach schon mal malerisch.
Ästhetisch einfach ja. Sehr ansprechend.
Dann ist es natürlich auch, wenn einen Schweine angucken und so, man hat da irgendwie ein Gefühl von Verwandtschaft, so ein bisschen. Ne? Das heißt ja auch, Schweine wären intelligent, was jetzt nicht heißt, dass man nur intelligente Tiere malt. Und ich weiß auch gar nicht, was das zu bedeuten hat, wenn die einen intelligent sind, müssten ja auch die anderen doof sein. Also heißt es jetzt, Wellensittiche sind doof. Naja, wollen wir uns nicht weiter da in der Geschichte vergraben. Aber so fing es an mit den Schweinen. Und dann kam, glaube ich, Köhlers Schwein. Das war dann einer der ersten Aufträge für die Titanic. Das war in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau.
Köhlers Schwein?
Ja, und zwar hatte nämlich, Robert Gern hatte mich ja mal nach diesen Wahlkampfgeschichten da gebeten, ob ich nicht was für die Titanic machen könnte. Und dann gab es so einen lustigen kleinen Artikel von Peter Köhler.
Ja.
Und zwar über das Nacktbaden von Tieren.
Das Nacktbaden von Tieren.
Und da sah man so ein kleines Foto, wie so ein Schwein hopst. Das springt immer von so einem kleinen Sprungbrett oder so ein bisschen Turm gegen Eintritt. Also irgendwo in den USA, glaube ich, war das. Und da hatte er so einen kleinen. Und dieses springende Schwein habe ich dann sozusagen, wenn man so will, transformiert in Landschaft, da springt ein Teich, Anlauf über den Steg. Und das war eigentlich eines der ersten Bilder, die in der Titanic erschienen sind. Ist dann später auch so Poster und irgendwie. Naja, und gut, dann gab es später das Suppenschwein und dann zu meinem Unglück, was mir schon den Namen Schweinemaler eingebracht hat, war ein Freund, der Michael Etter, der damals Inkognito gegründet hat, davor hatte der eine Werbeagentur und dann hatte der einen Kunden, Borland hießen die, irgendein amerikanischer Software. Ich wusste überhaupt von nichts, also da ging es um Windows und schneller und besser und so und er musste halt da Werbung machen und er wollte das gerne in irgendeiner Form, dass man das vielleicht bebildert, weil es schneller, besser oder was weiß ich. Und dann habe ich da immer ein Schwein gemalt, also ein Schwein, was da über die Straße rast, eins, was nachts mit dem Kinderwagen, weil gut, ja, es war ja egal. Also für die Werbung hat es irgendwie funktioniert. Aber jedenfalls haben sich diese Schweinesituationen dann gehäuft, so dass ich auch schon dachte, ich muss das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen
zurückfahren,
damit man nicht sozusagen so festgenagelt wird. Aber ursprünglich ausgehend war es einfach der schöne Eindruck. Oder zum Beispiel, wenn man da auf dem Land war, dann kamen auch manchmal 3 oder 4 Ferkel angewetzt. Die wetzten einfach so über die Straße von der einen Seite zur anderen Seite und die sahen dann so aus, als wären sie auf dem Schulweg. Ja, jetzt müssen sie noch schnell. So
kam vielleicht das. Lass uns doch gern auch echt nochmal auf deine weitere Auswahl gucken.
Ich hätte noch eine abgründigere These anzubieten zum Thema Schweine.
Ja, unbedingt.
Und zwar könnt ihr mir ja dann sagen, was ihr davon haltet. Die Schweine ersetzen ja die Menschen auf den Bildern, auf den Schweinebildern von Herrndorf. Ne? Und wenn ich jetzt gerade dieses Bild sehe, das ist ja so ein bisschen wie in der Sixtinischen Kapelle, irgendwie Himmelfahrt und so weiter, eine Apotheose und bla. Dann denke ich, dass mir der Maler eigentlich im Grunde sagen will, der Mensch ist ein Tier, ist auch bloß ein Tier, das sich selber überhöht durch Religion oder auch durch Kunst. Und ich empfinde es als sehr bitteren Kommentar, dass man da unten den Landmann sieht, der diesem Schwein hinterherläuft und es gleich erschlachten wird. Also das eine ist sozusagen die Apotheose, die zynische Folge des schon angelegten Endes von diesem Schwein. Deswegen ist es für mich tierisch abgründig, also tierisch halt.
Ist es auch, wobei ich hatte jetzt so mehr im Blick diese...
Die Optik.
Ja, die Optik und diese sehr freie und luftige Malerei auch. Ne?
Ich muss auch noch mal ganz kurz denken an, ich glaube, das war auch Robert Gernhardt, der gemeint hat, eigentlich müsste eine gute Pointe sich auch irgendwie ganz flüchtig und schnell zeichnen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das auch aus einem der Kataloge habe.
Ja,
und das ist ja auch eben so ein obskures Missverhältnis, diese unfassbare Opulenz, dieses Detaillierte, dieses ja viel zu Aufwendige im Grunde für so eine Auftragsarbeit, aus der sich ja aber wiederum dann auch wieder so eine Komik speist. Ne?
Er hatte ja immer so Thesen gemacht, Robert Gernhardt. Und dann war eine dieser Thesen, dass man für einen schnellen Witz braucht man nicht diese aufwendige Malerei. Ja. Und er hatte, ich weiß nicht, den Ganymed oder irgendwas von Rubens oder von Rembrandt, weiß ich nicht, diesen pinkelnden Jungen. Könnt ihr euch?
Ja, ja.
Ne? Und das hat er als Beispiel genommen, dass man einen pinkelnden Jungen, da muss man nicht so ewig dran arbeiten. Das könnte man vielleicht auch schneller machen. Und das hat er aber dieses Diktum hat er dann später korrigiert und zurückgenommen. Also ich weiß jetzt nicht, es hing vielleicht auch zusammen damals zum Anfang, als noch Ernst Karl und ich da wir haben ja auch schon relativ aufwendig an relativ simplen, sagen wir mal, relativ schlichten Scherzen auch, da haben wir auch unter relativem Aufwand betrieben und ich glaube, ich weiß nicht, ob er auch Wolfgang Herrndorf schon mit einbezogen hatte. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen.
Das haut, glaube ich, zeitlich nicht hin, aber es sind auch einfach verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist ein Cartoon, schneller Witz, schnelles Geld. Und an so einem Gemälde sitzt man da wahrscheinlich eine Woche oder zwei, keine Ahnung, wie lange der.
Ja, aber der
Mann. Aber es hat dann auch eine andere Wertigkeit. Das ist ja nicht auf
dem Schnellen. Naja, ich würde nicht mal unbedingt sagen Wertigkeit, sondern es hat manchmal so einen doppelten Bruch, ja, dass du für eine relativ simple Nummer diesen Aufwand treibt, das macht die Sache manchmal
extra. Kommt
da noch mehr Schweinebilder oder was zeigst
du? Nee, ich glaube nicht. Oder?
Was hattest du noch?
Ich hatte ganz mal nicht dieses Ding.
Genau, also das sind die öde Orte, glaube ich.
Ne? Ja, und dann hatte ich das mit den Bäumen, das würde ich vielleicht nochmal, das ist mir ganz recht.
Ja.
Und zwar, ich glaube, das ist auch in der Titanic erschienen, ne?
Weiß ich nicht mehr.
Also ich habe es da, glaube ich, mal gesehen.
Aber es sieht mir nach einer Illustration zu etwas aus.
Oder vielleicht war es auch eine Illustration, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Na gut, abgesehen jetzt von dem, was sich da abspielt, also das Paar ist ja deutlich hier, die haben ja schon so eine Art Corona-Distanz da auf der Bank, während das die beiden Bäume sich da innig ineinander verschlungen sind. Da könnte man jetzt auch irgendwie... könnte man auch drüber sprechen, was... Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, und das ist relativ simpel, und das ist, was uns auch so, ich glaube, was uns so verwandt ist, da dieses ganze Blättergemale, ich mache zum Teil auch nichts lieber als sowas, also nicht immer, es wäre auch ein bisschen langweilig, aber es macht einfach Spaß. Ich kann zum Beispiel dabei auch Fernsehen oder so. Und trotzdem, man macht Blättchen. Muss ich natürlich immer zwischendurch auch wieder überlegen, wie ist die Struktur des Baums eigentlich. Aber man merkt an diesem Bild auch die Freude, sozusagen mit dieser Pinglichkeit dies zu machen. Das ist was, fast was Mediatives. Ja, andere machen vielleicht, wie heißen diese, wo man irgendwelche Kärtchen da umdreht oder was nicht.
Aber ich finde dieses Bild, also wie viele von speziell dieser Art von Bildern von Wolfgang Herrndorf, haben was sehr Erzählerisches. Mhm. Ja? Das heißt, man fragt sich, haben die sich gestritten? Oder werden die sich erst noch finden, worauf ja diese zusammengewachsenen Bäume hindeuten? Dann hat dieser Mann irgendwie einen Stock und so eine Art Filzhut auf. Vielleicht ist es der Vater, vielleicht ist es gar kein Pärchen oder künftiges Pärchen. Also es ist unglaublich vieldeutig. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch eine Eigenschaft von Herrndorfs Literatur, diese Vieldeutigkeit.
Er war überhaupt, ich meine, er war, sagen wir jetzt im Vergleich zu mir, sehr viel reflektierter. Er war eigentlich, er war doch auch ein Intellektueller. Also er war nicht nur literarisch und sowas. Ich will mich jetzt nicht als irgendwie völlig ahnungslos darstellen, aber er ist, glaube ich, mit einem ganz anderen Hintergrund und auch mit ganz anderen Gedanken an diese Sachen rangegangen. Also ich freue mich einfach schlichtweg, weil ich mich da auch ein bisschen wiedererkenne in diesem Blättergewimmel.
Ja, ich finde, da kann man dich total drin wiedererkennen. Ich wollte dich nämlich fragen, wenn du sowas siehst, würdest du dann, denkst du dann, da ist ein Plagiator unterwegs? Weil wenn man es nicht weiß und sag mal jetzt grob geschulten Personen das vorliegt, dann können die, glaube ich, nicht zuordnen, ob das ein Sova oder ein Herrndorf
ist. Ja, aber das hat mit Plagiator. Nicht. Nein, aber es gibt, ach, das können wir noch mal. Es gibt es lustigerweise, habe ich jetzt das andere, als ich jetzt, ja, genau, als ich vor. Jetzt noch mal vor 3 Tagen noch mal intensiv mir den Katalog angeguckt habe, habe ich plötzlich gedacht, also habe ich das Bild gesehen, was offensichtlich also für ihn noch was Skizzenhaftes hat, ja, auch wenn ich diese Gräser vorne sehe und so. Und dann dachte ich plötzlich, huch.
Das ist doch meins.
Ja, das war's. Ja? Ja, und zwar, also die 4 Weiden stehen da genau, praktisch diese Landschaftssituation ist 1:1.
Auch
ja.
Die Wolken.
Ja, die Wolken bei mir ist ein bisschen dunkler, aber da stehen diese 4 Weiden, da hinten wird es wieder Licht, dann ist dieser Busch da links. Das Einzige ist, dass bei mir dann so eine Szenerie drin ist, da sieht man 2 Schafe, die Unanständiges da treiben und vorne ist ein Schaf in so einem blauen Kasten. Das heißt, und das Bild heißt deswegen auch Schaf im Benimmkasten. Das haben wir jetzt aber es war irgendwas, wo ich dachte, und ich meine, ich freue mich da. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, da hat er mich abgemalt oder so, sondern ich freue mich, dass er offensichtlich an dieser Landschaftssituation, dass er was fand, was ihn dazu gebracht oder gereizt hat.
Weiß man, wozu das diente? Also war das eine Illustration? Weil ich
weiß ich auch nicht. Ja. Nee,
das habe ich nicht rekonstruieren können. Also es gibt übrigens auch für Sie von der Carola Wimmer, von der Witwe, eine ganz toll aufgelegte Internetseite, wo man auch richtig viele dieser Bilder, dieser nachgelassenen Bilder nochmal nachgucken kann und wo auch so die biografischen Stationen nochmal, finde ich, sehr, sehr schön geschildert sind. Aber Oliver, ich wollte dich nochmal so gerne fragen, weil du auch vorhin gesagt hast, dass ja auch Texte von Herrndorf kamen, eben auch auf diese getürkten Leserbriefe, auch einfach wirklich, um nochmal auf diesen Humor zu kommen. Würdest du sagen, auch in diesen Texten, dass da wirklich so ein spezifischer Humor wiederzuerkennen war, der vielleicht auch in den Bildern steckte? Oder waren das wirklich klare Auftragsarbeiten, wo gesagt wurde, hier, bitteschön, Kruzifix, so und so stellen wir uns das vor?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich würde ihn zumindest nicht feststellen können. Er war ein Künstler, der komisch gearbeitet hat, nicht ausschließlich, aber er hat offenbar eine Freude daran gehabt. Das waren seine ersten Emanationen nach außen hin, waren komischer Art. Es ist ja, wie Michael ja auch angedeutet hat, wenn ich altmeisterlich malen kann, dann habe ich aber als Künstler eigentlich keine Veranlassung zu sagen, ich male mich jetzt einfach, also ich male etwas altmeisterlich und hängt es dahin. Das wäre dann unter Kunstgesichtspunkten stumpf oder ist nicht innovativ oder ich gehe ins Kunsthandwerk und male Auftragsarbeit oder sonst irgendwas. Und praktisch der einzige legitime Grund, sowas dann auch auszuführen, ist eigentlich, indem man es mit einem Witz verbindet, sodass es gedruckt werden kann und dadurch Leute erreicht. Und genau, mit dem man einen Bruch reinmacht. Und der Bruch ist, das ist der Witz, also das ist das eine Etwas, was man aus einem Kontext reißt, um es in einen reinzutun, zum Beispiel den Schwein, das Schwein benutzt als Himmelfahrtsgestalt, aber er hat in seinen komischen Sachen, er hat illustrativ gearbeitet, er hat aber auch genuin Witzbilder gemalt, ein sehr schönes, auch ein bisschen ein Sova gemahnendes Landschaftsbild, ist auch so eine leicht wolkig verhängte große Parklandschaft, in der aber keine Bäume herumstehen, sondern es gibt, wenn man Landkarten hat, gibt es so Symbole für was Wälder und Bäume, so stilisiert Piktogramme, genau. Mhm. Und er hat die naturalistisch groß in den Park hineingemalt. Mhm. Und die Leute gucken sich also keine Bäume an, sondern riesige Piktogramme für Bäume. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr komisches Bild. Das ist genuin komisch. Das ist ihm eingefallen. Das war keine Auftragsarbeit. Genau, das ist das. Und das ist dann eben einfach ein Witzverfahren. Ich kann jetzt nicht guten Gewissens sagen, dass ich das in seinen Texten wiederfinde. Auch dort sind Pointen, sind komische Sachen drin. Er hat sich bestimmt nicht als komischen Autor gesehen. Das wollte er, glaube ich, auch nie sein. Aber er hat mit dem Element des Witzes und des Komischen immer auch gearbeitet. Ja. Und wenn er, das ist einfach, dazu ist er zu sehr Künstler, wenn ich für die Rubrik Briefe an die Leser an Titanic was schreibe, das sind das eben kleine Glossen in Miniaturform, das kann auch nur ein paar Zeilen sein. An diese Form muss man sich halten, muss man eben einen Witz reinmachen. Das hat er dann auch auf mannigfaltige Art und Weise getan, aber ich würde nicht sagen, dass es einen Herrndorf-Stil gibt, den man in der einen Kunstform deutlich sieht und der dann in die andere rüber übertragen wurde. Das, glaube ich, wäre vermessen und auch unlauter.
Ich würde vorschlagen, wir haben noch ein Bild hier in dieser kleinen Serie. Wenn wir das schon mal haben, dann lassen wir uns das doch gerne auch nochmal anschauen. Und zwar ist das, glaube ich, aus der Serie Öde Orte. Mhm. Jetzt endlich auch im Tagesspiegel die schönsten Bahnstrecken der Welt, Berlin zu Rostock.
So. Sehr schön.
Ja.
Und Öde Orte, das war ja auch, glaube ich, von Jürgen Roth. Ja. Diese,
war eine Sammlung von Orts- und Stadtbeschimpfungen, die in der Taz in loser Folge erschienen sind. Die wurden dann zum Buch kompiliert. Und das hat Wolfgang, ich glaube, das Cover gemalt und dann auch immer. Und einige
mit. Es gibt noch eine Zeichnung auch, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. Man muss die Schönheit im Öden eben finden.
Ja, sowas, ich finde, da geht mir das Herz auf bei solchen Sachen, ja, weil das ist irgendwie, man kann es jetzt gar nicht so beschreiben, aber diese so leichte Melancholie oder so, da passiert ja nicht viel oder fast gar nichts. Es ist ja irgendwie, es gibt auch noch so ein paar andere Zeichnungen, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Und das ist so, ja, was ich so irgendwie, wie soll ich sagen, so gern mit ihm auch mal geteilt hätte, also dass man darüber, weil das, ich mag sowas sehr gern.
Judith, du sagst ja, diese Nicht-Orte, diese öden Orte, irgendwie erinnern die dich auch fast so ein bisschen genau an diese Walachei, an dieses
Inchik.
Inchik, die Walachei als Ziel. Das ist ja eben ein Ort, den es wirklich gibt, der wahrscheinlich alles andere als öde ist, wenn man da mal war. Warst du da mal?
Nee, es ist in Rumänien, die Gegend, aus der Graf Dracula kommt. Und er hat ja oft sowas in der Art gemalt, also so Strommäste oder einen Straßenabschnitt oder also so Sachen, wo man auf den ersten Blick mal sagen würde, okay, wo ist jetzt das Ereignis bei dem Ganzen? Aber daran liegt ja genau der Witz und der Reiz des Ganzen. Ich würde tatsächlich die These vertreten wollen, dass er diese Nicht-Orte auch in seiner Literatur, untergebracht hat. Und zwar sind ja der Chick und sein Freund Mai Klingenberg reden immer davon, sie fahren jetzt in die Walachei. Da gibt es einen Dialog in dem Buch Chick, wo der Mike immer sagt, ja, Walachei ist irgendwo, das ist irgendwo, wo nichts los ist, das ist Pampa, das ist sonst wo, das ist doch überall oder nirgendwo, das Ende der Welt praktisch. Und der Chick, der weiß aber, wo diese Walachei ist, und weil da kommt sein Großvater her, und die fahren dann immer gemeinsam der Sonne nach, weil sie denken, im Süden muss die Walachei sein, und kommen dort nie an. Und tatsächlich gibt es so eine Art Desorientierung in diesem Buch. Die fahren ja irgendwo hin und stehen dann irgendwo und sagen, wissen wir überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Das ist wohl das Ende der Welt. Und ich glaube, diese Unorte, die hat er wirklich aktiv versucht, da zu integrieren in seine Bilder und in seine Texte. Mhm. Nicht überall vielleicht, aber die Wüste zum Beispiel in Sand ist ja auch so ein Unort, wo eigentlich keine Zivilisation herrscht.
Ich glaube, das war Gustav Seib, der so in einer der allerersten oder ich glaube in der ersten Rezension überhaupt zu Chick von diesem zauberischen Irgendwo gesprochen hat. Und das ist es, glaube ich. Ne?
Von der Romantik meinst
du? Das ist einerseits ein öder Ort, aber da ist eben auch dieses irgendwas anderes. Und bei der Gelegenheit, also fände ich auch natürlich extrem zentral, wenn man sich diese Himmel nochmal anguckt und diese Wolken. Ne? Also ich glaube, auch das ist ja hier so eine, die haben wir jetzt leider nicht an die Wand geworfen, aber ich finde, das sagt doch auch schon sehr, sehr viel. Ich glaube, wahrscheinlich auch aus der Titanic, Metaphysik hin, Katechismus her, irgendwie war zu spüren, dass man hier nicht lebend rauskam. Das finde ich ist auch ein Bild, in dem sehr, sehr viel steckt, und das ist ja auch
ist in der Sternenhimmel.
Ein Sternenhimmel. Bilder deiner großen Liebe, eben ganz zentral, wie diese Isar, dieses ja, Müllmädchen, was wir schon aus Chick kennen, ja im Grunde in dieser unbehausten Welt unter diesem Sternenhimmel läuft. Und es ist klar, da wohnt niemand, definitiv nicht. Aber da ist gleichzeitig eben diese, wenn man so will, ja, Gleichgültigkeit des Universums, das hätte wahrscheinlich Camus gesagt oder so, aber sie fühlt sich trotzdem total geborgen. Und das finde ich ein extrem schlüssiges Bild, wenn man sich diesen Himmel bei Herrndorf anschaut, auch eben bei Arbeit und Struktur. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen würdet.
Also dieser Blick in den Nachthimmel, der taucht ja dauernd auf. Und diesseits des Van Ellen-Gürtels, da sitzt ja der ältere, oder dieser Mann sitzt mit dem Nachbarsjungen auf dem Balkon und sie schauen in den Himmel und philosophieren darüber. Oder der Mann versucht dem Jungen zu sagen, das ist alles bloß inszeniert mit der Mondlandung und so weiter. Das ist alles ein riesiger Fake. Dann gibt es in Schick die Jungs im Film zum Beispiel, wie sie unter dem Windrad liegen und in den Nachthimmel reinschauen und sich vorstellen, dass es da irgendwelche Paralleluniversen gibt. Also dieses Motiv, auch Isa liegt irgendwann, schaut in den Himmel und denkt, mich sieht keiner. Ich würde mir aber wünschen, so in der Art, dass es so wäre. Also das zieht sich schon ziemlich durch mit dem Himmel.
20 nach 8. Ich finde, wir könnten den Sack an dieser Stelle zumachen, wenn es euch recht ist.
Und uns noch ein Seelenbild anschauen.
Das war eine Auftragsarbeit für die Titanic.
Das war keine Auftragsarbeit. Er wurde nicht beauftragt, hat es aber trotzdem gemacht. Wir hatten noch nichts eigen. Wir hatten eine kleine Rubrik, in der im Heft, das waren Seelenzeichnungen, eine ganz klassische Stammtischidee. Wir saßen irgendwie abends beieinander. Und dann kam die Frage auf, wie sieht denn wohl die menschliche Seele aus? Wie kann man die bildlich darstellen? Und die Krakelzeichnungen habe ich gesammelt und dann daraus wurde dann eine kleine Rubrik über, glaube ich, 2 Jahre hinweg oder 3 Jahre haben wir im vorderen Teil der Titanic jeweils 2 kleine Seelenbilder gezeigt, einfach damit nicht nur 1 da steht, sondern 2. Und ich habe alle möglichen Menschen angeschrieben, von Loriot über Enne Burda, Oliver Bierhoff, und alle haben ein Bild abgezeichnet. Es gab auch, es war ein kleines Quadrat, war vorgegeben, in manchen war auch gar nichts drin. Und ansonsten hat man alles, was, also vom Fotowitz über einen Pimmel bis zum Auto oder irgendwas ganz Merkwürdiges, das ist, weil das einfach so offen ist, wie sieht die Seele aus. Und eines Tages war in einer Einsendung, einer unverlangten Einsendung von Wolfgang Herrndorf, hat er noch eine beigelegt und wie sieht die menschliche Seele aus? Und er schrieb drunter, oder so, Fragezeichen, und die gucken wir uns jetzt noch an. Und die hat mich auch sehr beeindruckt und da habe ich, glaube ich, dann auch dazu geschrieben, das steht schon auch sehr für mich, wie ich ihn zumindest so auch erlebt und gesehen habe, mit einem sehr knorrigen, sehr bewussten und manchmal auch sehr abweisenden Humor. Respekt vor irgendetwas kannte er nicht, also auch in Richtung, er hat für uns unglaubliche Sauereien und Perversitäten sturheil abgeliefert. Das kann nicht nur ein seelenloses Abarbeiten gewesen sein, da muss man schon auch dabei sein, um sowas herzustellen. Und sowas, ich weiß nicht, das ist so eine Alien-Nummer irgendwie, sowas behaart, widerwärtiges, kleines, was da vielleicht im Kopf rumschwimmt oder wo auch immer die Seele. Also das fand ich eine der schönsten Seelen, die wir hatten, weil sie auch so schön ausgeführt war, im Original auch so groß nur wieder. Und es ist ja auch offen geblieben in dieser Serie, ob man seine eigene Seele oder die der Mutter oder die menschliche Seele als solche zeichnet. Das ist einfach die Frage, die darüber gedruckt war,
wäre auch eher der Vater hier. Ne?
Wie sieht die menschliche Seele aus? Und so sieht sie eben aus.
Du hast ganz interessant in dem, glaube ich, in dem Berliner Katalog auch nochmal beschrieben, wie ihr euch mal richtig gehend darüber unterhalten habt, welche Vorteile das Malen hat gegenüber dem Schreiben. Da hattet ihr richtig so eine Art kleinen Disput.
Ja, so ein auf Berliner Verhältnisse runtergebrochenes Ut pictura poesis, also so, dass die Malerei sei wie die Dichtung oder umgekehrt, das ist ja ein von den alten Griechen schon beliebtes Rate oder Denkspiel oder eine Denkfigur gewesen, ist Malerei bildgewordene Poesie oder ist Poesie ins Wort erstarrte Malerei. Das ist eine Frage, finde ich, die vordergründig interessant wirkt. Im Nachhinein ist es aber natürlich genau solcher Schwachsinn, wie zu fragen, ob Musik gefrorene Architektur sei oder ob Musik geschmolzene Stadthallen sind. Das ist alles, man kann das gleich herstellen. Er führt einen nicht besonders weit, aber trotzdem haben wir ein bisschen rumgestritten, weil wir haben uns 2007 hier in Berlin auf einer Party am Rosenthaler Platz über St. Oberholz hat eine gemeinsame Freundin eine Sprachschule eröffnet und wir saßen da auf dem Balkon. Und ich habe ihn ein bisschen angemeckert, dass er nicht mehr male und hatte dann auch den freundlichen Schwachsinnssatz mit, also dass der, wenn er jetzt nicht mehr male, das sei praktisch ein Verbrechen an der Kunst, sein Können zu entziehen. Dann meinte er, das sei richtige Feuilletonisten-Scheiße, die ich daher lagere. Also wir haben uns freundlich unterhalten und haben dann auch ein bisschen darüber spintisiert, mit welcher Kunst man wo weiterkommt. Und er meinte, er hätte also das Interesse an der Malerei verloren, weil das, was er eigentlich ausdrücken möchte, das konnte er mit Malerei, aber das hat er auch erst Jahre später erst gemerkt, dass er damit nicht weiterkam. Er war wohl, bevor er malen konnte oder das gelernt hat, war natürlich literaturaffin, er hat schon als Kind sehr viel gelesen, dann hat er das Malen erlernt, dann hat er es in Nürnberg studiert und musste, wie wir gehört haben, zu seinem Entsetzen feststellen, dass wer heute richtig malen will, der kann das nicht an Kunsthochschulen lernen, weil dort das ist uncool zu malen. Lieber in die Ecke scheißen und Schildchen machen, das kann man auch schneller verkaufen. Und da hat er sich praktisch in der Stadt Dürers das mühsam selber beigebracht, im quälerischen Selbststudium, Pinsel saß da rum und hat sich das drauf geschafft. Aber es hat ihn irgendwann nicht mehr interessiert, weil er wollte wohl etwas zeigen, darstellen. Da kam er nicht weiter. Natürlich ist ein Bild nicht annähernd so narrativ wie ein Textkonstrukt. Also ich kann in eine ganz andere Tiefe gehen. Aber es hat ihn wohl auch einfach mehr erfüllt. Aber er hat ja bizarrerweise oder interessanterweise dann im Stadium seiner Krankheit das Zeichnen wieder angefangen und berichtet ja in Arbeit und Struktur darüber, wie er im Wartezimmer eines Arztes einen Wartenden zeichnet und schreibt dazu nach 13 oder 16 Jahren, weiß ich nicht mehr, zum ersten Mal wieder gezeichnet. Er war natürlich auch wieder total unzufrieden mit dem, was er da gemacht hat. Und dann lesen wir ja, und da habe ich dann staunenden Auges da gelesen, wie er berichtet von der Zerstörung eigener Arbeiten. Ja. Also er hat sich wohl innerlich auch von seinem bildnerischen Werk gelöst. Er beschrieb diese Zeit als vergebene Zeit, also eine Zeit, die für ihn verloren war, weil er in eine Kunst investiert hat, die ihm nichts mehr zurückgegeben hat. Das ist also ein sehr dramatischer Abschied von seines Selbst von der Kunst. Und hat ein ganz trauriges Foto ist da drin, wie er sein Selbstporträt hochhält. Und da steht dann drunter, hier sieht man einen, dem es mal nicht egal war. Also dem die Malerei nicht egal war, aber es war für ihn wohl ein abgeschlossenes Kapitel. Aber wer weiß, wenn er der Liebe noch unter uns weilte, mal wieder im Alter zum Pinsel gegriffen hätte. Aber vielleicht hat er auch gesagt, ich habe alle Sterne gemalt, alle Blätter und alle Schweinereien und jetzt drücke ich das eben im Text aus.
Ja, also eben, man kann davon ausgehen, dass er wenigstens in diesem August 2013, als er seinem Leben ein Ende gesetzt hat, als er eben als autorialer Erzähler seiner Lebenserzählung selbst ein Ende gesetzt hat, wie ich finde auch sehr, sehr konsequent, dass er zu diesem Zeitpunkt wirklich wollte, dass seine Bilder nicht überdauern, wohingegen es ja eben Texte gab, eine Textdatei auf dem Rechner, die hieß Texte, die bleiben sollten. Mhm. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sei dieser Abend auch nochmal eine ganz große Ermutigung, all diese Texte wieder zu lesen, zu entdecken, neu zu entdecken, wieder zu entdecken. Das leistet diese Woche, denke ich, auch in den nächsten Tagen. Die ist wirklich sehr, sehr toll ausgesucht und ich möchte Ihnen unbedingt raten, nochmal herzukommen oder sich eben auch das Programm nochmal genau anzusehen. Für heute jedenfalls ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie hier waren, an Judith Leister, Oliver Maria Schmidt und Michael Sober. Und es gibt übrigens noch eine Michael Sober Ausstellung bis 16. August in der Merseburger Straße 3 in Berlin-Schöneberg. Auch da seien Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier waren und einen schönen Abend für Sie. Dankeschön. Applaus